Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und die Juli-Folgen des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von Palfinger. Heute habe ich bereits den zweiten Gast da, zu dem ich sage, er ist die Stimme des österreichischen Tennis. Herzlich willkommen, Andreas Thürieu. Servus.
Hallo, servus Christian, servus. Wenn ich ein bisschen vorlaut bin, der Alex Antonic war noch in den Windeln, habe ich schon Tennis kommentieren dürfen.
Dafür hast du jetzt den Alex vorweggenommen und so ist es. Servus Alex an dieser Stelle. Na, dann fangen wir doch gleich mal mit Tennis an. Du kommst jetzt direkt aus Salzburg, warst auch in Wimbledon immer wieder omnipräsent in unserem aller Fernsehen. Wie geht's da jetzt mit dem österreichischen Tennis und mit dem internationalen Tennis in diesen Tagen?
Ja, mir geht's fantastisch. Also wenn ich einmal ausholen darf, Wimbledon natürlich der Gral.
Das Ausholen war Vorhand jetzt.
Ja, dann, genau, ja? Vorhand ja. Ein bisschen. Ja, genau. Vorhand und mit ein bisschen so einer Wippe. Genau. So wie Björn Borg, es spielt das nämlich mein großes Odol.
Also dein großes Odol.
Mein großes, ja? Nein, Odol. Ist
angenehm, ja.
Und naja, um wieder ernsthafter zu werden, also Wimbledon natürlich das Turnier der Turniere. Heuer muss ich sagen, mit einem Wermutstropfen für mich, weil es dort keine Punkte gab, weil auch leider wie auch in der Kultur und überall die Politik sich sozusagen einmischt oder halt das mitbestimmt, was dort passiert. Das heißt, in diesem Fall wurden russische und weißrussische Spieler von Wimbledon selber nicht zugelassen. Und die Weltverbände haben dann meiner Ansicht nach faul reagiert. Faul nämlich unter Anführungszeichen, weil die haben gesagt, okay, gut, dann vergeben wir keine Punkte, damit das nicht die Weltrangliste verzerrt. Jetzt gewinnt aber dann dort der Herr Djokovic zum 7. Mal und fällt gleichzeitig auf Nummer 7 der Welt zurück. Genau, also entschuldige, da kennt sich keiner mehr aus. Das macht es ein bisschen grotesk. Ich finde es nur schade, weißt du, weil natürlich dort, so wie dein Podcast oder deine Herzensleidenschaft Sportgeschichte heißt, weil dort Sportgeschichte immer, das ist das traditionsreichste Turnier der Welt auf Rasen und man nimmt da sehr viel weg, man haut rundherum viel zusammen, weil es natürlich auch geht insgesamt um den GOAT, also the greatest of all time, und der Rafa Nadal hat mit 22 vorgelegt. Ich will jetzt mich nicht in die Impfgeschichte einmischen, nur man weiß noch, der Djokovic wurde nicht in Australien zugelassen und wird vielleicht auch nicht beim US Open, wissen wir noch nicht. Aber das ist halt dann schon was, wo ich mir denke, okay, also das verzerrt sehr, sehr viel. Würde aber jetzt zu weit führen. Und wenn du sagst, ich komme aus Salzburg, ja, natürlich. Erstens einmal bin ich jetzt bei keinem großen Fernsehsender mehr, der Wimbledon überträgt. Zweitens einmal war ich x-mal dort. Und drittens einmal habe ich auch ein bisschen die Fronten gewechselt, weil ich ja sehr vielseitig bin und immer war. Und dort als Turnierbotschafter tätig war, das ist ein Challenger. Das ist sozusagen die Vorstufe zu den ATP-Turnieren 250 und drüber. Und glücklicherweise haben wir dann erfahren, vor 2-3 Wochen davor, dass der Dominic Thiem doch nicht spielt, seine Challenger in Italien, die er geplant hat. Und auf einmal war dann das Thema heiß. Und ich durfte die Nummer seines Vaters, dem Gerald Mandl, geben, der dort der Turnierdirektor ist, ein Davis Cup-Spieler, lieber Freund von mir, ohne den ich dort nicht wäre. Also danke an dieser Stelle noch einmal. Und das hat wirklich funktioniert. Der Gerald hat ihn angerufen und man hat sich dann überlegt. Und das erste Sprungbrett für den Dominic jetzt, wenn ich mich schon auf ihn besinne, weil er ja dort der Topstar war und der Ticketseller schlechthin. Er hat eine Runde gewonnen, immerhin gegen den Misolic und dann war es knapp zu wenig. Aber wie man sieht, das Turnier später in Bastard hat er ja jetzt schon wieder nachgelegt und ist auf der Gewinnerstraße. Also mein Eindruck war auch, er ist besser geworden. Man muss ihm Zeit geben. Für mich war das Ganze ein bisschen, wenn wir den Dominic streifen wollen, zunächst unüberlegt, hat er auch zugegeben, er hat geglaubt, er ist schon so weit, er war es noch nicht. Und dann ist natürlich, das weißt du auch, Christian, die österreichische Seele, auch die Sportseele, keine gerechte. Du bist entweder der Übergott oder du bist der Totalversager. Und er ist weder noch, er ist dort, mir persönlich, kenne ihn ja seit er 12 Jahre alt ist, habe übrigens auch, und das ist auch eine wahre Geschichte, der Wolfi Thiem kam damals zu mir. Ich habe gerade gewonnen ein Turnier im Buchberg am Schneeberg. So 1990 war das rundherum. Der Wolfi Thiem ist gekommen und hat gesagt, darf ich Sie was fragen? Ich sage, ja, kannst du sagen. Und er hatte damals so die Tennisschulen im Raum Buchberg und so weiter in Niederösterreich mit seiner Frau, der Karin, gemeinsam. Und da sage ich, ja, was sagt, ja, also er möchte sich gern zum Profitrainer ausbilden lassen. Ob ich ihm da sage, na, es gibt nur zwei, es gibt den Ronny Leitgeb, da müsstest du aber nach Monte Carlo, der hat dort seine Champ Factory gehabt, oder es gibt den Günter Presnik, der ist ein bisschen näher, wenn es wüsste, gibt er beide Nummern, sagst du einen schönen Gruß, rufst du mal an. Und gut, da hätte er sie nicht von mir, das von irgendwem gekriegt, aber der hatte diese Vision, sich selber ausbilden zu lassen, eben um dann seine Kinder sozusagen selber betreuen zu können. Also das war eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, die der Wolfi auch bestätigen kann. Und jetzt, was aus dem Dominik geworden ist, was und dann über die Jahre ist das so, das ist irgendwie so, du kennst wen gut und der war noch ein Bub damals und dann auf einmal, dann entgleitet er dir ein bisschen, weil du natürlich dich auch anderweitig orientierst mit meinen Mentalgeschichten und sonstigen Keynotes und ich mache ja einige Dinge, die wir dann vielleicht auch noch besprechen werden. Und dann bist du wieder mal auf dem Turnier und dann steht er da, ist auf einmal 28 und sagt, Servus Andi, wie geht's dir? Lange nicht gesehen, ja. Und das freut mich einfach, weißt du, dieses Menschliche war gleich da, weil sonst auf dieser großen Ebene, das ist auch etwas, was man weiß als Journalist, was sich halt geändert hat. Ich verstehe schon, man muss vorsichtig sein, man möchte die Spieler sozusagen privat halten und man kann da nicht jeden interviewen, so wie es früher war, dass wir alle gemeinsam wo gesessen sind und was trunken haben, das ist schon lange nicht mehr, aber was ich sagen will, auch in der Stadt, da kommen diese Pressehainis, machen sich so wichtig wie die Kieberer und da kommt mir, entschuldige, das, also mit solchen Leuten, und da verlierst dann ein bisschen auch den Kontakt zu den Spielern, weißt du, die haben dann keine Zeit und so, man hat dann auch Respekt, man möchte sie nicht aufdrängen. Und jetzt habe ich mich irrsinnig gefreut, also dort, um auf das zurückzukommen, der Dominik war also dort der Superstar, hat sich aber nicht so gegeben, war fast schüchtern und fast, also wirklich sehr, sehr zurückhaltend und so, und auch am Platz, dann habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr so sichtbares Selbstvertrauen ins Positive würde ihm nicht schaden, ja. Körpersprachlich, aber jetzt hat er ja eh wieder gewonnen. Also,
genau, also wir sprechen nicht, heute, glaube ich, am angreifen, ne? Dienstag, den 12., da hat er auf der Top-ATP-Ebene den ersten Sieg, glaube ich, gegen die Nummer 43 seit mehr als 400 Tagen jetzt gegen Ruusuvuori aus Finnland. Ich habe in der Vorwoche am Montag dich im Fernsehen gesehen, den Dominik gesehen, wie er gegen Filip Misulic gespielt hat, auch ein hervorragender junger Österreicher. Aufgrund der Arithmetik der Weltrangliste und auch der Verletzung vom Dominik um 160 Plätze vor ihm gewesen in der Weltrangliste. Aber Dominik kommt wieder. Wie hat der Misulic gefallen in diesem Spiel auch? Eine schwere Rolle für ihn.
Weil ja, natürlich.
Fast ein Auswärtsmatch war,
ja, weil genau. Er
doch der sentimentale Favorit.
Schon, natürlich. Also man muss sagen, dieser Teamfaktor hat so gezogen, ich hole ein bisschen aus. Gerne. Das Ganze ist angelegt gewesen auf knapp 1000 Zuschauer Fassungsvermögen. Letztes Jahr war die Premiere dieses Challengers in Anif. Ja? Ja. Und wir sprechen da immerhin von Österreichs drittgrößtem Turnier, also das ist größer als die anderen zwei Challenger, die wir haben, von der Dotierung und den Punkten her. Da hat man sich entschlossen...
Also ganz kurz noch für meine Hörer, ja. Stadthalle, Kitzbühel und
genau, dann Stadthalle, Kitzbühel und dann ist schon Salzburg.
Okay.
Also das ist schon ein sehr hochdotierter Challenger mit relativ vielen Punkten. Und man ist dann gegangen zum STC, auch deswegen, also das ist der erste Salzburger Tennisclub, liegt wunderschön neben der Salzach, dahinter die Festung, also fantastisch. Und es ist ein bisschen eng dort, aber wunderschön. Auch das Center Court, die haben das großartig gemacht alles. Und es war trotzdem was zu einem Turnier, wo alle miteinander freundlich sind, weil auch die Spieler dort natürlich, denen wird vieles erfüllt, aber es ist noch nicht so. Es gibt auch eigentlich keine Presse in dem Sinn, du musst keine Pressekonferenzen machen. Aber was sehr schön war, auch vom Dominik, als er verloren hatte, der blieb noch dort. Also er hat dann gegen den Bagnis, der Titelverteidiger, knapp 4-6 im dritten verloren. Man hat gesehen, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr aufarbeiten, aber man hat ja schon, sieht ja jeder, er ist noch nicht ganz dort, wo er war, aber es geht bergauf. Ja? Ja. Und das war das Positive und er blieb dann dort. Bis Samstagabend, einmal hat es geregnet, am Donnerstag, es war Glück, weil da ist diese Hängepartie mit dem Bagnis noch am Freitag fertig gespielt worden. Also man kann sagen, du hast gehabt eigentlich bis zum Semifinaltag den Dominik dort. Die haben auch alle Leute haben beim Training, also es war großartig und der war lieb, der hat mit dem letzten Ballpup noch Selfies, tausende Autogramme geschrieben. Und wir sind, also wenn ich sage wir, ich bin ja dort nur dazugekommen, aber die Salzburger eben mit dem Günter Schwarzl und mit dem Gerald Mandl als Turnierleiter, die hätten ruhig können ein Stadion machen mit 3.000-4.000 Leuten. Mhm. Es waren dann knapp 6.000 die ganze Woche über. Wir hätten das Doppelte verkauft. Die Nachfrage nach dem Team war so groß und lächerlich gering, weil wir ja vorher nicht gewusst haben, dass wir ihn haben und präsentieren, ja. Waren die Eintrittsgelder, also 15 Euro und 10 Euro. Also wer sich das nicht leisten konnte, natürlich waren dann auch welche eingeladen und ich habe eine große Freude gehabt, auch sehr, sehr, sehr nette und auch hübsche Leute, die ich lukriert habe aus dem VIP-Bereich. Also,
ja, da habe ich ein Foto gesehen, Miriam Buchner genau, zum Beispiel, genau. Ja, die, wie du mir erzählt hast, eine sensationelle Spielerin,
Tennisspielerin. Ja, genau, also. Genau. Ja. Und das sind eben Leute, das habe ich mich umgehört, wer hat Tennis-Affinität? Das ist einmal die Miriam, die war bis 14, glaube ich, fast Staatsliga-Niveau und hat sich dann entscheiden müssen zwischen Tennis und Skifahren, hat zum Glück für alle und für sich selber jetzt diese Silbermedaille im Super-G errungen und damit eigentlich ist auch für sie erledigt, so wie mit dem Team erledigt, mit dem US Open-Titel. Also sie ist eine ganz, ganz große geworden und die hat aber dort fachkundig zugeschaut, mit der kann man fachsimpeln. Genauso mit Andi Goldberger wissen wenige, dass der eben in Anif draußen beim Gerald Mandl spielt ständig und gern spielt und sich auch gut auskennt. Und dann war dort der Matthias Walkner, der Paris-Dakar-Rallye. Genau. Also wir haben noch ein paar Promis gehabt und der mir am meisten am Herzen liegt, mit dem ich mich auch am besten verstehe, ist der Tom Geierspichler, also der Paralympicsieger, weil der einen ganz speziellen Zugang hat, also auch von dem kann man wahnsinnig viel lernen, inspirationsmäßig und auch mental. Den habe ich auch für meine Champions-Prinzipien. Ich mache so eine Geschichte, wo das dann also sozusagen für jeden greifbar wird, warum die Allerbesten besser sind und was man sich aber selber davon für sich herausnehmen kann, dass es nicht zu wissenschaftlich ist. Und da habe ich eben gesprochen mit Niki Lauda, mit der Lindsay Vonn und, nur Olympiasieger, Weltmeister, eben über solche Kriterien. Und der Tom war ein sehr inspirierender, weil wenn du mit als Teenager so ein Autounfall hast und zuerst im Drogenmilieu landest und dein Leben dich eigentlich umbringen willst und dein Leben keinen Sinn mehr hat und dann eine göttliche Eingebung hast als Inspiration, der saß vorm Fernseher, als der Hermann Mayer in Nagano gestürzt ist, dann aber diese sensationelle Leistung vollbracht hat. Und das hat ihn sozusagen von Gott her, er ist sehr, sehr gläubig, inspiriert und da hat er gewusst, also Sport wird sein Lebensinhalt werden.
Ich habe im Intro erwähnt, Presented by Palfinger, dass diese Folgen sind und ich weiß ja auch, dass Kollege Geierspichler mit Palfinger ewig lang zusammenarbeitet, Salzburg, das ist dort eine wunderbare Geschichte. Sag mal, die Miriam hat ja auch gespielt dort vor Ort in irgendeinem Spiel und der Promis, wo man,
nein,
wo nein. Du vielleicht damit, du bist
ja sehr, das ist lieb. Na, sowas, ja? Erstens einmal habe ich das nicht auf die Beine, wir haben das überlegt, aber es wäre, also ich habe es nicht weiter verfolgt, weil ich selber hätte nicht mitspielen können, weil ich habe mich deppert erstessen, du bist ein viel besserer Läufer als ich bin blöd gestolpert über Gehsteigkanten, lag da und die Schulter ist auf einmal nach
in
oben.
Mit Handy in der Hand sicher,
5 cm rausgestanden.
Mit Handy in der Hand und
ja, ja, also ungefähr ich will es nicht so genau sagen, es war halt mehr als tollpatschig und deppert, wie man sagt. Naja, und dann jetzt vor 3 Monaten war die OP, eine schwere OP und jetzt soll ich eigentlich noch nicht, aber ich hab heute gespielt, ich kann da sagen, es ist so geil, dieses Tennis, ich bin ja so Tennis-Stepper, es ist wirklich ein Wahnsinn, ich stehe noch immer um 3 Uhr früh auf, so wie früher die Leute beim Muster und schaue mir an Australien und sonstiges und egal, nur für mich.
Na, du warst nicht nur Tennis-Deppert, sondern du warst auch ein depperter Gegner. Ich glaube, wir haben also nicht im Sinne von dumm, sondern ein unangenehmer sehr. Gegner. Wir haben einmal gegeneinander gespielt auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube, du hast mich in Korneuburg mal aus einem Semifinale-Journalistenturnier irgendwo hinausgekickt. Ja, ich habe immer bei den Finanzjournalisten gewonnen, du die Top-League. Und ich glaube, du hast auch die Grand-Slam-Turniere im
Journalisten-Tennis gespielt und gewonnen. Genau, oder? Das gab es einmal. Das ist auch schön, das erzähle ich gern. Das ist auch wieder lustig.
Eine schöne Geschichte,
als der Thomas Muster in Brunnen war sportlich, das war so herum um 90 herum, da hat er ein Jahr gehabt, da hat er gar nichts getroffen, Trennung mit Ronny Leit und. Und wir sind dort in Monte Carlo und es gab ein Journalistenturnier. Und ich habe das gewonnen durch Glück. Ja? Weil sich der andere Wedern hat im Finale, es war ein Italiener, und wir haben dort auf so Quarzhand gespielt. Das war mir viel zu schnell. Ich war ein alter eigentlich Schupfer, muss man sagen. Also eher ein Ballverteiler und mit viel Schnitt und so. Also einer, der die Leute
ich habe gesagt, sozusagen, der Unguter
gegen genau, ein Unorthodoxer, gegen den man nicht spielen will. Und das konnte ich ganz gut, solange ich mich auch noch gut körperlich bewegen konnte. Egal, ich habe das dort gewonnen. Ich habe auch gewonnen Paris einmal und ich habe gewonnen Australien einmal. Und dann kam leider der Trend, dass Journalisten auch jene waren wie ein Alex Koretscher oder Moya, die ganzen Co-Kommentatoren. Und wenn die mit links spielen, ist klar, dass wir da nichts mehr zu lachen haben. Ja? Aber das sind so meine, das erzähle ich auch noch gern. Und was ich, entschuldige, um das abzuschließen, weil eitel ist man dann doch. Und der Muster fliegt zurück, hat dort gekriegt, erste Runde, glaube ich. Und ich stecke ein in selben Flieger mit Riesenpokal, wo die Leute sind zu mir kommen, aber Autogramme. Der hat sich so geärgert und hat mich geschimpft dort. Habe ich gesagt, naja, musst du wieder besser spielen. Also es war ganz lustig.
Herrlich. Ja, Bleiben wir beim Grand Slam, gehen wir nochmal kurz nach Wimbledon. Dort hat ein gewisser Björn Borg sehr viel gewonnen. Ich glaube, 5-mal hintereinander bis in mein Idol, der John McEnroe. Und ich glaube, der Björn Borg ist dein Idol.
Genau so ist es.
Eine gewisse Schnittmenge. Und ich habe damals für den, irgendwann bin ich mal in einem Journalisteninterview Börse gefragt worden, ob ich im Leben irgendwann einmal ein Vorbild gehabt hätte. Dann hätten es glaubt, Warren Buffett oder sonst irgendwann Costolani in unserer Speech. Nix, John McEnroe.
Du wirst mir immer sympathischer, Christian.
Schön, oder?
Wir haben ja beide auch.
Ich glaube, wir sollten dann noch ein Lied spielen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja beide auch kreative Interessen. Ja? Und damit jetzt alle wegschalten, die sagen, du hast eine Gitarre, ich schnapp mir die schnell. Wir spielen was.
Es gibt Dinge, wo wir nicht drüber reden. Also, I don't wanna talk about it, oder?
Lieber Freund, wer braucht die Rolling Stones?
Die Beatles waren einer weniger und haben auch gut gelungen.
Aber wie? Der Rod Stewart war einer weniger als wir zwar.
Und klingt lang nicht so gut.
Naja.
Schauen wir mal.
Ich hoffe, er hört.
Yeah. Sorry, Rod.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky do mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh my heart.
Jetzt haben wir es. Finally. Magic. Thank you. Das war ja gar nicht so schlecht eigentlich, ne?
Ich weiß nicht, selber beurteilen soll man es nicht. Es macht mir jedenfalls eine Riesenfreude. Und ich habe zu meiner Entschuldigung, die rechte Schulter ist ja hin, ich habe jetzt 3 Monate überhaupt nicht geübt, also ich glaube, dafür geht.
Wahnsinn. Also sorry Rod Stewart bei der Gelegenheit, aber ich glaube, vielleicht gefällt es ihm sogar.
Naja, was weiß nicht. Er hat was hinterlassen für die Ewigkeit. Das ist uns vielleicht noch nicht so gelungen.
Für die Ewigkeit haben wir das auch noch reingebracht.
Björn Borg wollten wir
reden.
Das ist mir wichtig zu besprechen.
Weil, wenn man dir auf Social Media begegnet, da denkt man, wow, der Björn Borg schickt mir ein Mail oder eine Nachricht. Das bist aber du. Wie kommt es dazu?
Naja, das kommt insofern dazu, dass das ein Schmäh war. Das war einfach nur ein Schmäh.
Ein bisschen Optik ist es.
Nein, es war ein Schmäh aus Facebook sozusagen nach Österreich schwappte. Das war ungefähr 2007, 2008. Okay. Keiner noch gewusst, was ist Facebook. Ja? Mhm. Immer gedacht, okay, Facebook, ja. Und wollte nicht als Andreas Thürieu, weil man ist ja seriös, beim Fernsehen seriös, haben wir gedacht, ich mache mir das Theater. Jeder, der mich kennt, weiß aus Tenniskreisen, ich bin der Björn. Und frage ihn aber, das Wort dort ist auch verbrieft, in Paris, Roland Garros, sage ich, und meine E-Mail-Adresse ist ja auch björnborg76@gmail.com, ist beides von ihm genehmigt. Der hat gesagt, die ist mir völlig wurscht, ich bin interessiert, ich drehe nicht einmal einen Computer auf, seine Frau macht das alles und die Frau hat gesagt, das ist okay, wer weiß, ich liebe ihn. Ich habe den immer verehrt von Kindestagen an und das war meine große Inspiration und auch bei mir ein ganz wichtiges Idol für meinen weiteren Lebensweg, warum ich überhaupt dann auch Sportreporter werden wollte und so. Aber das abzuschließen, die haben das abgesegnet, bin auch befreundet mit seiner Frau und ich bin dort als Björn Borg, weil er selber es nicht nützt. Und es war aber nie beabsichtigt. Am Anfang habe ich gehabt, weiß ich nicht, 200 Follower und jetzt bin ich voll mit 5000 und kriege dauernd Anfragen, ob ich nicht den trainieren will, den. Und wenn ich sage, entschuldige, ich bin das nicht, sind sie ganz enttäuscht. Ne? Ja. Dann sage ich, naja, aber seid ihr fehlsichtig, weil ich meine, Entschuldigung, sieht ja jeder, der schaut anders aus.
Ein bisschen was geht schon mittlerweile. Und man hat den Björn auch schon lange nicht mehr.
Aber was mir wichtig ist, Christian, wenn wir das vielleicht auch noch besprechen, also eine andere Facette von mir, ist ja diese Mentalgeschichte, habe ich jetzt kurz schon angeschnitten. Und da hat der Björn Borg eine ganz, ganz große Rolle gespielt, nämlich insofern, als er in Österreich den Kindern erzählt wird, seid nicht so blöd, was ihr euch da vorstellt, was ihr da träumt, was soll denn das, da wirst du nie davon leben können. Und ich habe mich aber damals wirklich in diese Rolle hineinversetzt, mit einem großen Träumeranteil, so ein bisschen, in Englisch ist das ja positiv behaftet, als Imaginer. Also wenn du ein bisschen größer dich denkst und fühlst.
Sind wir wieder bei den Beatles irgendwie, gell?
Genau, auch, ja. Na, und habe mir davon für mich heraus, ich habe schon gewusst, ich bin nicht der Björn Borg, aber ich auf meiner Pimpelszene, abgesehen davon, dass ich natürlich das alles angehabt habe, das Leiberl, das Gestreifte und alles heute noch habe und hier und da so auftrete aus Jux und Tollerei, weil ich noch immer ein paar Haare habe, die lang sind und mal, das geht gerade noch, sagen wir so. Durfte auch in diesem Kasperl-Outfit dann die Österreich-Premiere des Borg-McEnroe-Films moderieren. Also das sind dann so Begleiterscheinungen, das macht mir halt dann Spaß. Und habe aber damals für mich gemerkt, okay, da gibt's jemanden, der inspiriert mich. Und das ist mein persönliches Potenzial, geistig, hat sich insofern positiv gesteigert, genau entsprechend dem, was ich später gelernt habe im Mentaltraining, dass du dir eben Dinge visualisierst, dass du das, wie ich immer sage, fühlisierst, also mit allen Sinnen dich hinein fühlst, wie fühlt sich das an und so. Und da gibt's ja auch Marcel Hirscher oder Anna Veit, die fort oben am Start weg, in dem Gefühl, im Siegesjubel unten anzukommen. Nicht irgendwie hochnosert, sondern genau, die braucht dieses Feeling für sich. Natürlich macht sie alles, was alle anderen auch machen, wo sind die Schlüsselstellen und so. Aber in dem Winner-Feeling fährt die weg. Das heißt noch nicht, dass sie gewinnen wird, aber es maximiert die Chance extrem, dass ihr ein guter Lauf gelingt. Ne? Wenn ich aber natürlich kurz davor mir denke, ui, da sind sie rausgefahren, da sind sie, fahr so weg, naja, no, na, rosa Elefant, wer mich tut, eher da stessen.
Ja. Wie kann ich mir so ein Mentalitätstraining von dir vorstellen, wenn ich jetzt der Firma bin und sage, hey, der taugt mir in diesem weltbesten Podcast, den ich gerade gehört habe. Ja. Den möchte ich engagieren. Wie geht das? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen und was bietest du konkret jetzt zum Beispiel einer Firma an?
Alles. Ich biete alles an. Die Frage ist, was wollen die? Ich drehe die Frage immer um, was also wollen die?
Miteinander
und
reden.
Was soll es genau sein?
Okay.
Ja, ich habe auch eine Business-Coaching-Ausbildung, bin aber eher im One-on-One-Coaching unterwegs. Warum? Nicht nur im Tennis, auch bei anderen Geschichten. Weil es für mich auch wichtig ist, das nehme ich mir heraus, weil ich ja Glück habe in meinem Leben zu sagen, ich kann brauche nur noch das machen, was mir einen Spaß macht, wofür ich Leidenschaft habe. Und ich möchte gern, wenn Leute zu mir kommen mit einem Problem oder sagen, wie kann ich das und das vielleicht lösen, wie macht es der und der Sportler? Also ich habe da ein riesen Repertoire an Beispielen, sei es vom Niki Lauda, seine Zugänge, ja, seine Winning Principles sozusagen. Wie hat er das gemacht? Ja? Wenn er sagen, okay, ich vergleiche mich nicht mit Lauda schon, aber der sagt, ich bin auch nur ein normaler Mensch. Also die Leute können sich, leider ist das in Österreich nicht der Fall, du weißt es, gerade in unserer Jugend nicht, die schon länger her ist. Aber dieses Think Big geht mir ein bisschen ab. Also größer denken, große Visionen haben und trotz unterschiedlicher Zugänge, der eine sagt, ich habe mich schon gesehen als Weltmeister, der Roland Königshofer hat immer eingeschlafen, jeden Abend mit der Medaille um den Hals. Und auch der Toni Innauer hat das dann so gemacht, nachdem er zuerst gegen einen Schnabel für ihn persönlich die Niederlage 76 kassiert, jeden Tag Mentaltraining, jeden Tag, der hat sich vorgestellt, dort, er hupft die Schanze, ist immer hingefahren, im Sommer gesprungen, im Winter gesprungen, der hat gesagt, das hätte haben können, plus 30 oder minus 30 Grad, er weiß, er gewinnt das, ist dort runter, war überhaupt nicht nervös und war nachher enttäuscht, dass er sich nicht gefreut hat.
Wenn ich mich recht entsinne, ist der Toni Innauer der Mann mit die 176 und 5x20, glaube ich, oder?
Richtig.
Das war genau die,
genau der.
Und die 76er Erinnerung,
genau,
natürlich.
Genau. Ja. Ja, genau der. Aber ich möchte noch ein kleines Beispiel, weil ich gerade so, also der Werner Schlager, meiner Ansicht nach einer der underratedsten Persönlichkeiten im österreichischen Sport überhaupt.
Der war Weltmeister.
Kann ich dir gern nahelegen für deinen Podcast und zwar wirklich, wirklich spannend.
Muss ich dir jetzt kurz ins Wort fallen. Ich habe eine ganz witzige Frau da gehabt, die Sophia Bolzanova, so sensationell unterwegs und die hat auch erwähnt, was
aber der Schlager hat. Aber pass auf, ich möchte eines dazu sagen. Jahrzehnte vorher und seit 2003 bis heute war kein Nicht-Asiate mehr Weltmeister. Der war der Einzige. Ja. Das heißt, er ist da drüben ein Gott nach wie vor, hat zum Glück auch dort geschäftlich zu tun und braucht nichts mehr machen. Ist aber sozusagen ein Naturtalent im Mentaltraining gewesen. Und ich habe mit ihm 5-6 Mal wirklich stundenlang schon geredet, so wie die Spira einfach eingeschalten. Ja. Die Hocken ist jetzt das herauszufiltern, was der sagt, damit, weil er sich ja öfter auch wiederholt. Aber seine Prinzipien, und ich sage da nur eine Sache, weil es ja immer wieder geht um dieses Emotionsmanagement. Ja. Und Tischtennis ist jetzt ein sehr, sehr mentaler Sport. Und das war in Paris, ausverkauft Paris-Bercy, 15.000 Zuschauer, WM. Der Schlager spielt dort im Viertelfinale gegen den Turnierfavoriten. Hat Matchspiele gegen sich und so. Sag ich, Werner, was hast du gemacht? Hast du nicht ein bisschen die Hosen fressen? Nein, überhaupt nicht. Er war noch dazu ganz wichtig, bitte alle, diesen Faktor niemals unterschätzen. Er war frisch verliebt, ja. Und sein Schatzi war mit und er hat gewusst, er wird geliebt, ob er da gewinnt oder verliert. So trivial das klingt, ja. Auch Jürgen Meltzer. Jürgen Meltzer hat gespielt mit seiner Mixpartnerin damals, nach der Mirna Jukic, die ganz bass war, weil dort er die Iveta Benešová kennengelernt, also kannte schon, aber die haben Mix gespielt, haben sich verliebt ineinander und das Mixturnier gewonnen. Ja, Jürgen hat gespielt, wie so inspiriert wurde nie mehr. Also das ist schon auch ein Faktor, den man nützen kann im Sport, wenn du verliebt bist und wie auf Wolken gehst. Aber um auf das zu, ich wollte noch schnell zum Werner und dann unterbrich mich, weil sonst wird der Podcast Gottschalklänge erreichen. Ja, aber es ist wurscht. Ich mache das gern. Es macht mir einen Spaß. Und ja, Werner Schlager für mich eine Übung, die ganz, ganz einfach ist und zwar wieder ausgehend von den Gedanken. Ja, der Tischtennis ist einer der vielen Sportarten wie auch Tennis, wo du Pausen hast. Man muss sich das vergegenwärtigen. Im Tennis zum Beispiel, weil das ganz plakativ ist, da gab es also Messungen, der Ball ist im Spiel auf Sand 10 Minuten, die Partie dauert 2,5 Stunden. Das heißt, du gehst 2 Stunden 20 nur spazieren und das Hirnkastl rennt, weil sonst spürst du intuitiv, wenn die Kugel... Ja. Also da kommen dir dauernd Gedanken, die du nicht brauchen kannst, die du nicht willst, wo du Angst hast, also wo all das, was menschlich ist, auch im Weltklasseniveau passiert. Und der Werner gesagt, er hat es verstanden, dann später, also so gut war, auch mit einem Mentaltrainer, sozusagen sich zu distanzieren von seinen Gedanken und die nur zu beobachten. Also jetzt nicht eine Angst zu kriegen, Zweifel zu kriegen, wenn er jetzt 2 Fehler gemacht hat, sondern einfach zu sagen, okay, ich konstruiere mir ein Gedankenkastel, kann sich jeder vorstellen, ein Kastel, da tue ich jetzt den Gedanken hinein und nehme den heraus, den ich brauche. Ich brauche jetzt Euphorie, was mache ich im nächsten Schritt? Also solche Sachen, so Anker für sich, ja, an die er immer gedacht hat, wenn es eng wurde, die ihn ruhig gehalten haben und ein bisschen distanziert vom Geschehen, so als würde er sich von oben selber zuschauen. Und das sind auch so Dinge, wenn man das einmal durchgeht geistig, durchspielt für sich, das hast du im Beruf, ja. Du musst vielleicht eine Rede halten irgendwo. Das kann nicht jeder. Der lockerste Privat, wenn du ihm ein Mikro vor den Mund hältst, der bringt kein Wort mehr raus. Und das sind eben auch Dinge, wo ich den Leuten helfe, ein bisschen besser. Eigentlich ist es so eine Art Performance-Coaching, was ich mache. Und man kann mich erreichen über Björn Borg. Ich vermarkte das auch nicht, ich dränge es keiner auf, aber ich mache es und das kommen nicht die Dinge im Leben, so wie wir da reden, von selber.
Björn Borg 76, hast du gesagt. Gibt es da 75 Leute, die vor dir gesagt haben?
Nein. Es gab, schau, das ist so, dass natürlich gibt es Björn Borgs extrem viel. Ja. Und ich habe es natürlich mit OE geschrieben, also BJORNBORG. Die durch. Ziffern 76 zusammen. Mhm. Es gab hunderte Borgs, 76 hat er Wimbledon gewonnen das erste Mal. Und dann gmail.com. Oder lieber ist man eigentlich auf Instagram als Björn Borg Hoe. Weil Hoi, das habe ich erfunden, das ist so ein Schlachtruf und im Facebook als Björn Borg mit OE. Also da kann man in den Messenger einhämmern, wenn man wirklich glaubt, man kann von mir was lernen, was ich selber schon glaube.
Ja. Ich werde auf jeden Fall die Bilder verlinken, die du mir da geschickt hast.
Weil du ein verlinkter Agent bist.
Ein verlinkter Agent, genau, ein verlinkter Agent. Gut, Andreas, jetzt habe ich da noch mitgenommen, wir haben über den Innauer gesprochen, Werner Schlager. Mir fällt da noch eine Persönlichkeit ein, die ich einfach jetzt nennen muss und lassen wir mal die ganze Corona-Geschichte und Meinungen dazu weg, Felix Gottwald. Mhm. Wie siehst du den in der Motivationsebene, in der Coaching-Ebene? Der hat mich immer fasziniert als Sportler, weil er dieser Sportart irgendwie nordische Kombination natürlich ein Hundling ist. Wenn du jetzt nicht sensationell laufen kannst, ja, dann oder du bist ja die Hälfte nicht im Bild. Wenn du den Sprung versemmelst und dann nicht aufholst, bist du nie im Fernsehen.
Ja. Also beim Felix bin ich ambivalent. Ich wollte ihn interviewen für mein Buch. Das hat er mir zuerst persönlich zugesagt und dann kam irgendeine dieser seltsamen Agenturen, die ihn auch unter Vertrag haben und die wollten dann ein Geld haben nachträglich. Ja, der langen Rede kurz, hat nicht funktioniert dann. Habe ich gesagt, tun wir uns doch gegenseitig promoten, Win-Win-Situation, ich tue dein Buch. Nein, also es war dann nichts und egal, ich habe auch noch keinen Vortrag von ihm gehört, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja. Natürlich, seine Leistungen sind unumstritten und als erfolgreichster, glaube ich, Winterathlet, den wir haben, würde er hineingehören. Ja. Aber das ist so, wie wenn ich jetzt sage, okay, der Hirscher würde auch hineingehören, nur, ja,
komm, wenn einer nicht will, will er nicht,
da kannst du machen, was du willst und das ist halt dann so, ich habe genug gute andere, also den kann ich nicht einordnen, ja.
Dann finally bitte noch ein paar Worte zum Buch, das du mehrmals erwähnt hast.
Ja, genau. Also das ist so, ich habe dann begonnen, als ich beim ORF nicht mehr meine Zukunft sah und sie auch nicht, vice versa, muss ich ehrlich sagen, Habe ich mir zuerst gedacht, okay, super, ich lebe jetzt so in den Tag hinein, aber irgendwie war mir das zu wenig. Also ist so, wie wenn ein Tennisprofi aufhört, der immer in seinem Radl drin war, dem wird dann auch fad, ne? Geistig nämlich. Ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, was ist interessant, was hat mich immer schon interessiert, und es ist ja relativ simpel, von wem lernen wir schon als Kind? Vom Besseren. Die Eltern machen das besser als du, die Eltern lernen dir zu gehen, die lernen da, also alles, was du von den Eltern lernst, die sind halt besser in dem Moment. Das heißt, learning from the best, also von den Allerbesten auf der Welt zu lernen, ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja? Und ich habe mich unterhalten mit dem Dr. Haberl, dem Leichtgewichtsruder-Weltmeister, der also auch ein Self-Made-Man ist, genauso wie in seinem Fall der Werner Schlager, der auch ein Self-Made-Man war, der auch den Vater bis 16, dann hat der Werner gesagt von selber, nein, entschuldige, du kannst mir nichts mehr lernen, lass mich jetzt in Ruhe. Das war auch nicht nur mit Begeisterung, aber irgendwann einmal dann diese Selbstverantwortung zu übernehmen, sich zu entwickeln und so. Und der langen Rede kurzer Sinn, das Buch heißt das Champions-Prinzip. Ich habe die unterschiedlichsten Weltmeister, ich habe es eh schon gesagt, oder Olympiasieger, also von der Lindsay Vonn, Anna Gasser, Thomas Muster natürlich, dann den Niki Lauda und diverse Fußballer, wo ich gedacht hatte, die sind nicht so intelligent, aber die muss man halt anders fragen. Dann kommen dort auch Sachen raus. Der Tommy Polster zum Beispiel, genial, der mit mir Tür an Tür wohnte, ja, der war 16, wie er einzogen ist, ich war halt schon 18, also wir sind ungefähr gleich alt. Und dann waren wir gute Freund und seinen Aufstieg habe ich miterlebt. Und mein Aufstieg, wenn man so will, im Fernsehen war ungefähr parallel. Nur habe ich halt nie Fußball gemacht, aber egal. Und dann habe ich den Toni, brauche ich nur anrufen, der hat gesagt, jetzt auch, wenn er Zeit hat, machen wir das. Sag ich, du Toni, naja, mental, was ist denn das, brauche ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und dann habe ich ihn so beim Reden, das ist der schöner Pur, sehr schöner Pur, hin und her und mein Herzl und so, mein Herzog. Und dann bin ich hingegangen und mir gedacht, okay, und jetzt probiere ich etwas. Er hat mir viel erzählt, und das werde ich wahrscheinlich so nicht brauchen können. Aber jetzt kommt's, was die wenigsten wissen. Der Toni war einer der treffsichersten Elfmeterschützen immer. Das ist untergegangen in seinen sonstigen Goalgetter-Qualitäten. Der war schon als Bub, wie er gespielt hat, mit Weinrich noch bei der Austria. Zipflo Weinrich, ja.
Geiger.
Genau, der Geiger, Zigeuner Geiger. Die waren ungefähr gleich geschickt. Der Toni immer Elfer schießen. Man sagt, warum, Toni, war das so? Warum? Naja, die haben gewusst, ich hau ihm eh eine und ich hab das auch gewusst. Ich sag, ah, das ist interessant. Wieso hast du das gewusst? Naja, ich bin ein Polster. Sag ich, hätte ich fast lachen müssen, nicht Polster. Sag ich, wie meinst du denn? Naja, die Mama hat immer gesagt, weißt, wir sind was Besonderes. Also, du schaffst das, was du dir vornimmst. Das ist wahnsinnig wichtig, weil mein Kind so ermutigt. Und außerdem, der liebe Gott hilft zu dir. Und der Toni ist so wie der Diego Maradona, ein wahnsinnig gläubiger Mensch. Anton Jesus, das weißt du?
Genau.
Also diese Geschichten. Und um das jetzt abzuschließen, und dann sage ich also mit dem Elfer, also wie war das? Und er sagt, ja, mach einmal die Augen zu, Toni, und stell dir vor, du schießt. Und ich kann nicht, was soll der am Tisch da die Augen zu? Mir bist deppert, mein Bruder, was soll denn der Blödsinn? Nein, aber Toni, stell dir einmal vor, du schießt jetzt einen Elfer, es ist letzte Minuten irgendwo ausverkauft, Torino oder Köln, was weiß ich, 15.000, du musst den einen haben. Ja, mach ich die Augen zu. Gut, ich lege mir einen auf. Der pfeift. Ich renne an. Ich weiß noch immer nicht. Ja, nein, zuerst, ich bitte den lieben Gott, dass er mir hilft. Ich renne an. Ich weiß noch immer nicht, wo ich hinschieße, aber ich weiß, der ist drin. Und ich hau ihm halt dann rein. Ist ja wurscht, wo ich hin, ist ja wurscht. Und dann sage ich, du pass auf. Und meistens hat das funktioniert. Ne? Und dann sage ich, und hast du nicht die Statistiken der Tore? Das ist ein Blödsinn, brauche ich nicht. Und dann ist mir eingefallen das Stichwort Intuition. Also der hat ihm Gott vertrauen, seine Intuition laufen lassen und hat das halt gemacht. Ne? Das ist das, was viele verlernt haben in der heutigen Zeit, sozusagen auch auf ihren inneren Kompass oder was immer man, oder nennt es eine höhere Verbindung zu was Größerem, sozusagen das herzustellen und in dem Zustand zu performen.
Der schöne Bub, der zieht sich überhaupt durch den Podcast jetzt schon. Ich habe ihn Andi Ogris zu Gast gehabt und der hat mir erzählt, dass der Masseur Schreitl die Geschichte erfunden hat.
Ja.
Ich habe geglaubt über einen mehrfachen Alex Christan Konsum, dass das eine Erfindung vom Toni Polster ist, das ist mein schöner Bub, kommt aber vom Schreitl.
Okay.
Und das Zweite, was der Ogris gesagt hat, er hat gesagt, wenn er rechts durchgegangen ist, eine geflankt hat und den Langen gesehen hat, dann haben wir schon zur Mittelauflage gegeben.
Ja, ja.
Das war ein fixer Tor.
Ja, ja.
Ja, wurscht.
Ja. Apropos Toni, entschuldige noch, wir haben auch, hoffentlich auch jüngere Hörer, ja, die ambitioniert irgendwo sich sozusagen in einer Mannschaft etablieren wollen. Und da habe ich gesagt, Toni, wie war denn das da im Nationalteam? Die werden keine Freude gehabt haben, oder? Kommt der 17-Jähriger, den sie hochjubeln? Und dann sagen sie gleich, der ist dabei und dem legen wir jetzt die Bälle auf. Nein, nein, es war ganz anders. Also wie war, oder in der Austria, wie es das erste Mal, dann pass auf, da hat gesagt, der Baumeister Ding und ich bin schon geflogen. Nach dem zweiten Ball bin ich schon geflogen. Aber weißt du was? Und mit solchen Augen lachend. Nach dem vierten Ball ist er geflogen. Der ist mir nachgerannt über das ganze Spiel. Also da hat er sich sozusagen, und dann hat der Prohaska, der machte ihn, der hat ihn ein bisschen sozusagen als Mentor, nicht? Also, am Anfang ist es nicht so einfach, aber das hat mir gefallen, die Einstellung zu sagen, na, von dir lasse ich mir nichts gefallen, ja. Und sich eben zu stellen in dem Kampf. Ne? Das ist auch eine Eigenschaft, die viele verloren haben. Die tun lieber E-Mails hinterrücks und so. Ich sage auch, wenn mir einer unsympathisch ist, soll er mal sagen, dann reden wir uns das aus. Oder wenn er wirklich ist, face to face, aber mit dieser, das, da kann ich nichts damit anfangen. Weißt?
Na super. Du, Andi, vielen lieben Dank.
Sind wir schon fertig?
Wir sind eigentlich raus, außer du wirst noch unbedingt irgendwas sagen. Wolltest mal Kabarett machen, du hast einen guten Schmäh und Stimmen kannst auch imitieren. Der Polster war gar nicht so schlecht.
War nicht so schlecht. Ja, kann ich, ja, aber das ist mir nie. Weißt, ich bin faul geworden. Also mich hinzusetzen, was zu schreiben, was dann lustig. Ich bin eher besser so in der, wie sagt man, aus der Intuition heraus. Aber ich glaube, es gibt so viele Kabarettisten, die will ich jetzt nicht schlecht ausschauen lassen.
Insofern, genau, der Anspruch geht immer nach oben. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Leiwand auch die Nummer, die wir gleich zu Beginn aufgenommen haben vom Mr. Rod Stewart.
Ja. Sollen wir noch ein Outro anstimmen?
Ich kann ein Outro? Eins. Sing irgendwas, ich sing dann vielleicht mit, wenn wir es kennen.
Schauen wir mal.
Das ist unser Outro. Ich erspare euch damit, meinen Jingle zum zweiten Mal hören zu müssen heute. Outro kommt von Mr. Andreas Dürrjö.
Danke vielmals, Christian, es war mir eine Freude.
Danke auch an die Hörerinnen und Hörer, mir war es eine Freude.
Ja.
Und, ja.
Ich habe jetzt eine Gänsehaut, nicht weil es so kalt ist,
man spürt es auch. Man spürt es wirklich, ja, das Feeling hier. Bitte um dein Outro. Nicht ausgemacht jetzt.
Nein.
Achso, das machen wir nachher.
Ja, das nehmen wir nachher, hängst du das nachher
an. Das hänge ich jetzt nachher an.
Wer das jetzt neu erkennt, der ist gut. Everybody's talking at me. Don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I'm going where the sun is shining. Through the falling rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up of a northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.